Liebe Freunde draußen an den Geräten, heute besprechen wir ein kleines Spiel. Es ist für den PC erschienen Ende September. Es heißt God of Weapons. Und es ist kein God of War Klon oder irgendwas anderes, sondern es ist eins von diesen Dingern. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass wir das überhaupt besprechen. Ich habe mir das, und dazu kommen wir später noch, auch schon längst gekauft und nebenher gespielt, mich ein bisschen geschämt dafür, gedacht, vielleicht rechtfertige ich mich irgendwann André Peschke gegenüber in einem Aber-Warum. Und dann kommt der Dom um die Ecke und sagt, hey, God of Weapons. Hey, Dom.
Ja, ist ganz nett, ne, God of Weapons. Also, hallo. Das war ein lustiges Ping-Pong, was wir da gespielt haben. Ein Ping-Pong, das ich will eigentlich gar nichts, weil du hattest das ganz begeistert entdeckt. Und dann habe ich das auch gespielt. Und dann hast du gesagt, so, ja, aber vielleicht reden wir da doch gar nicht drüber.
Ich habe das dir doch gar nicht irgendwie gesagt. Ich habe es halt gekauft, gespielt. Und hast du das dann gesehen? Hast du mich bei Steam gestalkt und dir das dann auch angeschaut und auch runtergeladen? Lief das so?
Also ich bin mir ganz sicher, ziemlich sicher zumindest, 90%, dass du das in einem unserer Planungsmeetings so nebensatziert hast, im Sinne von, ja, das spiele ich auch noch. Und dann dachte ich mir, oh Gott, auf Weapons, ist das klingt aber interessant. Ich höre Waffen, ich höre Gott und ich höre off. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich mir direkt beim Angucken gedacht, das hat was. Ich glaube, das könnte mein nächstes Mittagspausenspiel werden und so ward es auch geschehen.
Okay, God of Weapons. Dann kommen wir mal ein bisschen zu dem Spiel. Ich habe es einfach beim gelangweilten abendlichen über Twitch schauen, so nach dem Motto, das Internet ist durchgelesen, alles ist langweilig, ich will aber noch nicht ins Bett. Verzweiflungstat, mal gucken, was auf Twitch gerade so gespielt wird. Und einer der Streamer, dem ich nicht mal folge, sondern den mir Twitch dann halt empfiehlt, da links in der Streamliste, der hatte dieses God of Weapons. Und ich dachte mir, das ist ein Spieletitel, den klicken wir mal an. Ne? Das ist besser als Cursed Crusade. Wie heißt der Untertitel nochmal? Shadows of Despair? Shadow Gambit. The Cursed, ja. Nein, Shadow Gambit, The Cursed Crew. Siehst du mal, ich habe echt Probleme mit diesem konkreten Spieletitel. Schon bei der Demo damals, letztens, als wir über die Mimimi gesprochen haben.
Treten wir nochmal schön ein, ne? Jetzt, wo sie da liegen.
Es ist nicht böse gemeint, wirklich. Das ist, das sage ich fast schon aus Liebe, das ist natürlich auch übertrieben, aber es ist einfach ein Punkt, der mir echt auffällt. Und God of Weapons ist ein fantastischer Spieletitel. Ist zwar seltsam, ne, weil er dasselbe Akronym hat wie God of War oder Gears of War, aber funktioniert einfach. Und dann habe ich dann draufgeklickt und habe ich gesehen, ah, so eins von diesen Spielen. Das ist ein Spiel, in dem man Gegnerhorden plättet mit einer kleinen Spielfigur mit verschiedenen Klassen, dem Zauberer, dem Barbaren, dem Krieger und so weiter. Und es ist so super simpel und es erinnert so ein bisschen an Vampire Survivors. Die Spielfigur greift automatisch an, zielt auch automatisch. Alles, was wir machen, ist Gegnern ausweichen und irgendwelche Erfahrungspunkte böppeln und Geld aufheben in den Levels. Und so nach einer Minute oder zwei ist die Runde dann rum. Und wir upgraden unseren Charakter und es geht in den nächsten Level. 20 Levels gilt es zu bestehen. 5 Schwierigkeitsgrade, sehr viele Klassen und Challenges erwarten uns. Und ist irgendjemand noch da? Haben alle den Raum verlassen? Es klingt aus der Ferne ja schon so ein bisschen nach diesem abgedroschenen, so ähnlich wie Vampire Survivors Genre. Das inzwischen auch die Steam-Rohre verstopft, ja, wie dieses nicht zerfallende Toilettenpapier, was in der Kanalisation für so Probleme sorgt, das Feuchte.
Ja, Steam ächzt, weil es sagt, Mensch, schon wieder so ein Vampire-Survivors-Spiel, aber das Portfolio des Entwicklerteams freut sich, weil das scheint mir so im Durchblicken der aktuelle Höhepunkt vom Schaffen von Archmage Labs zu sein. Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, Archmage Labs ist ein kleines Indie-Studio aus Vietnam, das haben wir hier, glaube ich, auch nicht so häufig, und dann habe ich mal geguckt, was haben die denn so in der Vergangenheit gemacht, und dann bin ich da etwas schockiert wieder aus der Portfolio-Seite rausgekommen, weil dieses kleine Team ist in der Vergangenheit verantwortlich gewesen für Spiele wie Beautiful Mystic Survivors oder, fand ich besonders reizend, Eldensia Maidens of Restoration. Und bevor man diesen Titel sieht, muss man sich erst vorbeiklicken an mehreren Paaren mächtiger Brüste. Das ist ein so ein Spiel, das die beliebten Genres Roguelite, Trading Card Game und Dating Simulator vereint mit nackten Frauenkörpern, fast nackt. Ist schon besonders, was sie bisher so als Opus zu verzeichnet haben. Und jetzt dagegen, God of Weapons, erscheint schon fast bieder, konservativ. Da ist ja gar nichts nackt, sondern alles ist bierernst. Wir kämpfen gegen Monster. Ah, habe ich gestaunt.
Ja. Bei mir war es die, also bei mir war es auch ein ganz anderer Aspekt, nicht das Biedere, das Fantasy-Setting, sondern die Tatsache, dass ich da eben, und das macht das Spiel ganz gut, da ist auch bei Steam immer noch diese Livestream-Übertragung ständig in der Dauerschleife, so dass man jemanden zuschauen kann, der das spielt, und so ähnlich ging es mir auch, als ich bei Twitch da jemanden zuschaute. Der hat seine Runde beendet und dann das Inventar aufgemacht und da wurde dann mit Items Tetris gespielt, erkläre ich später noch genau. Und da war es um mich geschehen, ja. Mag ein Vampire Survivors Klon sein, aber fuck it. Ich hab Bock auf Inventar Tetris. Ich will das jetzt selber zurechtformeln. Ich will dir nicht mehr zuschauen. Und dann war die Hürde auch noch so gering. Das Ding kostet, unter 5 Euro. 4,99 Euro zum Release war es auch noch leicht rabattiert. Das ist da diese Fuck You Grenze. Und dann habe ich es mir dann auch gekauft. Und auch schon reichlich Stunden investiert. So viel, dass ich jetzt hier auch ruhigen Gewissens eine Wertschätzung drüber abhalten kann. Ich denke mal, wir holen ein bisschen weiter aus und erklären erstmal das Spiel und auch so ein bisschen, wie sich das einordnet in dieses neue Genre, was sich jetzt irgendwie so etabliert hat, was noch nicht so richtig einen Namen hat. Wüsstest du, wie man das am besten bezeichnet?
Survivor Games, also nicht Survival, ne, sondern Survivor und die
Survivor, sehr gut, ja.
So, habe ich mir jetzt aber aus dem Bauch ausgedacht. War schon bereit, das zu verteidigen, aber ich habe gemerkt, oh, ihm gefällt's ja.
Nee, ist nicht
blöd. Ich muss das gar nicht erklären. Ja, sehr gut, das ist es, Survivor Games.
Ja, also simple Monsterhorden, die auf dich zugerannt kommen, eine Spielfigur, mit der man lediglich so ganz arcadig ausweichen muss, wo also immer noch Skill gefragt ist, aber ein Fokus darauf, dass das Metagame, die Meta-Entscheidungen eigentlich dafür entscheidend sind, ob du diesen Run gewinnst oder nicht. Das heißt, ob du die richtigen Upgrades mit den richtigen Synergien zusammenstellst, basierend auf den Eigenschaften deines Charakters, so dass dann eben irgendwann der Schaden eskaliert, Synergieeffekte richtig durchbrechen und du am Ende des Levels oder am Ende der Runde wirklich alles wie eine Neutronenbombe plättest und dich gut fühlst. Und das kitzelt unsere Amygdala, ich weiß es gar nicht, ob das die Drüse ist, die für Wohlbefinden zuständig ist, aber ich klinge immer so wunderbar klugscheißerisch. Und das haben inzwischen sehr, sehr viele Spiele kopiert. Und in dem Fall ist God of Weapons auch nicht unbedingt ein Vampire Survivors Klon, denn dieses Spiel Vampire Survivors basiert auf ständigen Level-Ups und irgendwelchen Skills und magischen Attacken, die wir dann upgraden und Charaktereigenschaften. God of Weapons basiert eher auf unserem Inventar und dem Loot, dem Zufallsloot, das wir zwischen den Runden im Shop kaufen und damit unseren Charakter definieren. Das erinnert eigentlich am ehesten an Brotato. Das hatte ich auch schon mal in einem anderen Podcast, ich glaube in einem Aber-Warum erwähnt. Es ist so der Prototyp für diese Spielstruktur. Du hast relativ simple Levels mit einem kleinen Zeitlimit und danach hast du eben die Phase des Upgradens, des Inventarmanagement und der Charakter, ja, Gestaltung, ja.
Ich bin froh, dass du zurückgerudert bist beim Klon, weil das hätte ich nämlich jetzt also du hast mehr gespielt als ich, aber ich habe schon den Eindruck gewonnen, alleine was es so an Features bietet und auch wie es diese Spielwelt inszeniert, das hat schon eine eigene Identität. Wir könnten jetzt, wenn du magst, eigentlich direkt bei diesem großen Inventarding mal stehen bleiben und das erklären, weil das macht das Spiel ja besonders. Es gibt hier und da so ein paar Bestandteile, die finde ich sind bemerkenswert und erwähnenswert. Also allein die Tatsache, dass wir isometrisch so in die Spielwelt hineinschauen und nicht von top-down, wirklich von oben runter. Das hat so ein paar Implikationen fürs Spielerlebnis. Ich fand manchmal darunter tatsächlich, ne, die Übersicht so ein bisschen gelitten und das Gefühl, wie man Abstände einschätzt, vor allem wenn man so nach hinten links geht, weil ja dann der Winkel so ein bisschen unvorteilhaft ist und erschwert in diesem 3D-Raum, wie weit die Gegner jetzt gerade entfernt sind. Aber das sind eigentlich nur so Kleinigkeiten, finde ich. Das Große ist ja das Inventar. Wollen wir das mal erklären?
Okay, dann lass mich fix einfach nur, damit die Leute draußen so ein bisschen noch ein besseres Bild vom Spiel haben. Wir haben noch gar nicht so viel. Wir haben bloß erzählt, dass da eine Spielfigur ist. Das Spiel ist also schon mit 3D-Charakteren isometrisch gehalten. Es erinnert an so einen comicartigen Dungeon-Crawler aus der Ferne. Aber die Spielarenen sind einfach bloß große Rechtecke. Die sind abgegrenzt durch Mauern oder Abgründe. Da gibt's keinen Level-Design. Hier und da gibt's mal Levels, da sind Stachelfallen im Boden oder da ist irgendwie ein Brunnen oder irgendein Steinblock in der Mitte, über den wir gerade mal nicht gehen können. Aber sonst gibt's da keinerlei Feinheiten. Es gibt keine Sprungtaste. Es gibt lediglich die Möglichkeit, den Charakter zu bewegen in alle Himmelsrichtungen und vielleicht mit der Space-Taste einen Dash zu machen. Der hat Invincibility-Frames, der bringt euch auch ein gutes Stück außer der Gefahr und der hat einen gewissen Cooldown. Lässt sich natürlich auch verändern. Es gibt auch irgendwie Items, die dir noch mehr Dashes geben. Und dann spawnen ununterbrochen Gegner. Die werden angekündigt, wo sie spawnen, durch rote Ringe. Und da gibt's eine große Vielzahl. Sie sind so ein bisschen niedlich comicartig und überschütten irgendwann den Bildschirm. Das sind Skelette, das sind irgendwelche Eidechsen, das sind Schleime, die, wie sich's für Schleime gehört, in kleinere Schleime zu fallen, wenn man sie zerstört. Vampire und so weiter. Bei Level 10 und bei Level 20 gibt's auch noch Mini und einen Endboss. Die sind ein bisschen schwieriger zu besiegen. Und so ganz MMO-typisch werden viele schwerere Attacken von den Gegnern so getelegraphed mit so bunten Kreisen oder Linien auf dem Boden, die dir sagen, jetzt kommt da hier gleich der Laserstrahl oder hier wird gleich die Explosion stattfinden. Und ja, mit den Waffen, die du ausgerüstet hast, und zum Inventar werden wir gleich noch lange erzählen, schlägst du oder schlägt deine Spielfigur automatisch oder schießt auf die Gegner in der Nähe. Und alles, was du noch machen musst, ist halt diese Erfahrungspunkte, die die zerstörten Gegner liegen lassen, aufsammeln, obwohl ich der Meinung bin, dass es nicht nötig ist, weil das ja eh am Ende aufgesaugt wird. Ich weiß gar nicht, warum man das tun sollte. Ansonsten gibt's dann auch noch Fässer, die regelmäßig spawnen. Da sind dann Power-Ups drin. Das ist auch eine wie die Kartoffeln von Brotato. Das ist auch etwas, was man durch Items skalieren kann, sodass mehr Fässer auftauchen. Und darin sind beispielsweise Geld, Heil-Items oder ganz besonders wichtig eine Unverwundbarkeits-Upgrade. Und das kann dir dann ein paar Sekunden lang die Möglichkeit geben, dich mitten in die dickste Gegnermasse zu stellen und die ein bisschen platt zu machen, bevor diese Unverwundbarkeit abflaut und man wieder weiterläuft. Und es gilt lediglich, die Zeit zu überleben. Ich glaube, das sind so, ja, weiß nicht, eine Minute, 40 Sekunden, irgend sowas.
Variiert immer ein bisschen, ne?
Ja. Die Runden, ja, da gibt's Faktoren, die ich auch noch gar nicht alle geblickt habe, aber die Runden geht's immer nur zu überleben. Das ist eigentlich das Gameplay.
Vielleicht noch dazu, um das noch so ein bisschen mit der Spielwelt selbst kurz aufzufüllen, weil die Leute sich vielleicht fragen, was genau läuft denn da auf uns zu? Das fand ich ein bisschen schade, weil so eine richtige Kohärenz gibt's eigentlich nicht. Nee. Also wenn man sich mal anschaut, also zu Beginn, also man hat natürlich die Klassiker, die Skelettkrieger in verschiedenen Ausführungen, man hat Zombies mit schon großzügig geöffneten Hirnschalen, also man kann direkt reingucken, ist aber auch egal. Dann gibt's aber auch, na klar, Moskitos, dann gibt's das kleine Baby auf den Spinnenbeinen von Toy Story. Hast du das auch assoziiert? So, da wäre ich auch vom Stuhl gefallen.
Nicht direkt.
Also genau das Ding. Dann gibt's diese kleinen Clubbies, ne? Die kleinen Wackelpuddings, die in kleinere Wackelpuddings zerfallen, wenn sie kaputt
Schleime,
gehen.
Schleime, ja.
Ja, also dann blaue Geister. Also ist alles ein bisschen Quatsch. Ich meine, das ist voll okay. Das ist so ein Spiel, das lebt von seinen Mechaniken. Das werden wir gleich beim Inventar dann nochmal ausklabustern. Aber ich muss auch sagen, als jemand, der ne, auch ein bisschen in die Spielwelt hineinschaut, dachte ich mir, ach schade, ist ein bisschen random. Also das wäre so, ne, wenn ich jetzt gezwungen werden würde von den großen Redakteurskönigen dieser Welt, dass sie sagen so, und jetzt, was füllst du denn rein in deine Testtabelle, würde ich dann bei dem kleinen Minuspunkt schreiben, naja, die Spielwelt ist nicht kohärent.
Ja, das wirkt alles so ein bisschen wahllos zusammengeschustert. Ich habe auch den Eindruck, das ist nach wie vor ein Amateurspiel. Ja? Das
irgendwie,
sieht man dem,
ne?
dem Werk der Entwickler auch an, die wurschteln rum. Das sind keine erfahrenen Entwickler, das sind Leute, die gerade das Spiele machen lernen und die hier schon respektabel was auf die Beine gestellt haben. Insbesondere, weil es eben gut ankommt, weil diese Sorte Spiel recht beliebt ist und weil dieses konkrete Spiel eben auch eine deutlich höhere Hürde genommen hat als all die anderen, ne? Brotato und Survivor-Spiele meine ich doch, nicht Klone, Survivor-Spiele. Mein großer Kritikpunkt an der Grafik insbesondere ist, es ist ein bisschen, dem Ganzen fehlt der Impact. Das heißt, wenn ich Gegner besiege, da habe ich nicht das Gefühl, es ploppen zwar Zahlen auf, das ist durchaus befriedigend, aber die Hit-Reaction der Gegner ist nicht sonderlich ausgeprägt. Die blinken und werden ein Stück zurückgeworfen. Manchmal gibt's auch Damage over Time oder irgendwie so, also Slow-Effekte, je nach Waffe, aber das ist nicht so befriedigend. Da ist diese simple Pixel-Grafik von Vampire Survivors, einfach weil die da so zerploppen und einfach in viel größerer Menge auftauchen, viel befriedigender. Dieses Gefühl, da wirklich Breschen in die Tausenden von Gegnern zu schlagen mit deinen Angriffen, das ist geil bei Vampire Survivors und den guten anderen Alternativen. Hier habe ich das nicht und die Grafik ist auch für das Spiel zu comichaft ein bisschen. Das passt eigentlich überhaupt nicht und viel zu dunkel. Sehr, sehr dunkel, 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 unübersichtlich, dunkel, dunkel, dunkel. Ganz großer Kritikpunkt.
Dafür gewinnt es eine Sache wieder von dieser Inszenierung in dieser 3D-Welt, und zwar die Waffen, die man da in diesem Inventar, das wir jetzt ganz langsam anpeilen werden als Thema, ausrüstet, die sieht man erstens, und zweitens, die schweben wie so eine, wie so ein allmächtiger Kampfmagier am Rücken so herum und greift dann selbstständig die Gegner an. Und das ist einfach, wie es, was die Inszenierung angeht, ich finde das einfach schick. Wobei schick ist wahrscheinlich das falsche Wort, ich muss nochmal das überstrapazierte cool nehmen, weil genau das ist es. Man steht da, hat diese coolen Waffen am Rücken, und die bewegen sie wie von Geisterhand durch die Luft und greifen Gegnern. Es sieht einfach cool aus.
Und wenn man, je länger man drüber nachdenkt, ne, dass es ja gar nicht geht, dass jemand 12 Zauberstäbe dabei hat, aber in dem Spiel schon,
ja,
dann ist es einfach so eine Geschichte, wo man sich sagen muss, nein, einfach nicht drüber nachdenken. Denkt nicht drüber nach, alles ist gut. Und so funktioniert es auch. Wie will man das animieren sonst, wenn der Charakter das in die Hände nehmen würde? Und es ist schon irgendwie ganz witzig, dass jede Waffe, die man eben im Inventar hat, eben auch wirklich plastisch dargestellt wird, dass man auch so sieht, dass seine Spielfigur stärker wird, weil sie plötzlich so einen ganzen Geräteschuppen hinter seinen Schultern fliegen hat. Und jede Waffe, die bewegt sich auch beim Angriff, hat verschiedene Angriffseffekte. Teilweise ist das, ne, eine Sense oder sowas macht einen großen Schwung durch die Gegnermassen. Speere und Lanzen machen starke, durchschlagende, so linienförmige Angriffe. Und das, am Anfang hatte ich gar nicht erwartet, dass da durchaus ein bisschen Abwechslung drin steckt und auch noch mehr Tiefgang, als ich es eigentlich vermutet hatte. Das ist eine ganz witzige Motivationskurve mit dem Spiel. Die begann niedrig, stieg an und jetzt bin ich so wieder bei mittel bis niedrig angelangt, aber dazu später. Denn ganz super spannend und auch wirklich das große Alleinstellungsmerkmal von God of Weapons ist natürlich das Tetris-artige Inventar- und Level-Up-System. Jetzt müssen wir es erklären. Jetzt endlich. Sorry, dass ich dich vorher noch abgelenkt habe.
Oh, du, bitte. Möchtest du, also, weil du hast, wie gesagt, mehr Zeit noch damit verbracht. Ich kann aber auch gerne einfach mal anfangen, ne, wie du magst.
Na gut, dann gebe ich erst noch mal ein bisschen Kontext und du beschreibst dann das konkrete Inventar, denn nach jeder bestandenen Etage dieses Dungeons, ne, so nach unserer Minute Gegnern ausweichen und unsere Waffen schwirren lassen und irgendwelche Kisten zerstören, Fässer zerstören und Power-Ups auflesen, dann ist die Runde vorbei und unser Inventar öffnet sich so ein bisschen Resident Evil-Style mit einem großen Koffer, der lauter kleine quadratische Plätze hat und zuallererst basierend darauf, wie viele Level-Ups wir hatten, erweitern wir diesen Inventarplatz und danach gibt es einen Shop auf der linken Bildschirmhälfte und da gibt es 5 Items zur Auswahl, die wir kaufen können durch Gold, was wir auch aufgesammelt haben. Und es können Waffen sein, das können aber auch Power-Ups sein aller Art, vielleicht sogar Verbrauchs-Items. Und wie sich's gehört für solche Spiele, kann man das auch alles gegen einen kleinen Goldbetrag, der aber immer weiter steigt, je öfter man das in Folge macht, den Inhalt des Shops rerollen, um sozusagen zu gucken, nee, das gefällt mir nicht, das Angebot, ich will vielleicht irgendwas haben, was meinen Charakter besser macht. Auf der rechten Seite seht ihr dann die Charakter-Stats, ganz klassische Rollenspiel-Stats, da gibt's sowas wie maximale Gesundheit, Schadensmultiplikator, Nahkampfschaden, Fernkampfschaden, magischer Schaden, kritischer Schaden, Dodge-Chance, Angriffsgeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit, Range, also wie heißt das,
Reichweite.
Reichweite, sehr gut. Knockback und dann eben so Lifesteal, Lebensregeneration, Glück, Erfahrungspunkte, Gain, all solche Faktoren. Und all das könnt ihr mit den Items, die ihr euch im Shop kauft, bestimmen oder formen. Und das Inventar ist fucking Tetris.
Ja, das ist das beste Feature des Spiels und gleichzeitig das schlechteste. Also erstmal nochmal, ohne Witz, ich erkläre es gleich. Also einmal, wie cool ist denn diese Idee? Du hast schon beschrieben mit dem Inventar und sich die Sachen da zurecht zu basteln und zu kaufen, weil du hast nicht nur diesen befriedigenden Tetris-Effekt, dass du die Waffen da arrangierst und diesen langsam, sehr langsam wachsenden Inventarplatz gut ausnutzen musst, sondern die Waffen haben natürlich auch nochmal, und auch übrigens noch so andere Gegenstände, kleine Rüstungsteile und so, die haben Synergien. Das bedeutet zum Beispiel, ein Dolch, bei dem steht dann in der Item-Beschreibung, der bekommt nochmal, wird fiktiv ausgedacht, plus 10% Schaden für jeden weiteren Dolch, an den er angrenzt. Und dann kann man da wirklich eine ganze Weile in diesem Trüchchen verbringen und diese Gegenstände arrangieren und bekommt das dann auch rechts, wie du schon beschrieben hast, wunderschön in so einer Statistikübersicht aufgedröselt, welche Werte haben sich jetzt wie verändert, grün für gut, rot für schlecht. So, eigentlich eine coole Idee, aber ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging, aber ich fand die Bedienung dieser Truhe also furchtbar. Also ich fand das so schlimm. Also nicht nur das rein mechanische, wie umständlich es ist, Gegenstände zu kaufen und dann zu drehen und dann da einzufügen, sondern auch von der Lesbarkeit fand ich das so schwer. Das beginnt schon mit so einem doofen, finde ich eigentlich, Logikfehler. Und zwar, wenn man dann in diesen Kastenbildschirm, in den Truhenbildschirm reinkommt, soll man zuerst bestimmen, wo erweitere ich das Inventar. Das ist so aufgegliedert in kleine Fältchen, in kleine Kacheln und dann kann man da, die werden auch noch zufällig ermittelt, welche man erweitern könnte und dann kann man sich da so nach und nach ein bisschen Platz freilegen und sieht aber auch schon gierig auf der linken Seite, welche Items ich jetzt mir gleich kaufen könnte. Das Problem ist nur, die Items sind nicht in ihrer Kachelbelegung gekennzeichnet, sondern nur dargestellt als eben ein Schwert oder ein Speer oder eine Axt, aber man sieht nicht sofort, wie viel Kacheln dieser Gegenstand verbrauchen würde. So, und jetzt kommt's. Da draußen sitzen sie schon wieder. Ich höre es. Sie sagen da, naja, also ein Speer ist ja wohl klar, dass der 3 oder 4 Kacheln in die Länge einfach nur benötigt. Dachte ich auch. Stellt sie heraus. Nö. Es gibt auch Speere, die haben einen Stiel, der braucht 3 Kacheln in die Länge. Und weil das so eine, keine Ahnung, Sensenspitze ist, braucht der 2 Kacheln nochmal extra nach vorne plus einen nach links oder nach rechts. Und Beispiele davon gibt's reichlich, dass Waffen schwer zu lesen sind, wie viel Platz sie wirklich in der Truhe brauchen. Und das ist halt richtig doof, weil du musst diese Inventarplätze ja vorher festlegen und kannst dann nicht mehr zurück. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist vielleicht Teil der Herausforderung des Spiels, aber für mich fühlt sich das so an, und ich bin gleich neugierig, wie du das empfunden hast, für mich fühlt sich so an, die Herausforderung ist entstanden, weil es nicht so doll designt ist. Das muss eigentlich gar nicht so sein. Wie war es denn für dich?
Ich habe mich auch am Anfang aufgeregt. Du hast links die Items und du weißt noch nicht so richtig, wie, gerade wenn du das Spiel neu beginnst, wie, welche Formen die dahinterliegenden Waffen haben. Später, wenn du den Shop bedienst, wenn diese Inventarerweiterungsphase vorbei ist, wenn du dir da sozusagen deine 2 neue Inventarplätze gibst pro Level ab und wie du es schon gesagt hast, ne, die werden zufällig angeboten, willst du den nehmen? Also pro Runde sozusagen, pro Level ab, kriegst du vielleicht 4 Angebote, hier oder hier, und dann klickst du einen an und dann bietet es dir nochmal 4 an und dann hast du es hinter dir, und bei 3 Level Ups sind es halt insgesamt 6 Stück, immer an den Grenzen deines aktuellen Felds, und das kann man auch rerollen gegen Geld, um eben, ne, wenn man eine ganz bestimmte Form in Aussicht hat, aber währenddessen kann man nicht mit der Maus über die Items im Shop hovern und sich angucken, welche Form die haben, letztendlich welche Tetris-Stücken sich dahinter verbergen. Ich habe inzwischen genug gespielt, dass ich die Form dieser Waffen eigentlich fast alle kenne und der Items, so dass ich dann nicht mehr so die Probleme habe. Das ist etwas, das kann man lernen. Es ist allerdings auch ein bisschen ein blödes Design, dass das nicht so einfach geht.
Ja.
Insgesamt finde ich das aber schon hochinteressant, dass das Grundgameplay hier drin sozusagen das Inventar Tetris aus Resident Evil ist.
Ja.
Ist wirklich so. Du hast dann irgendwie noch sehr beliebt zum Beispiel das Item, das ist so ein Wasserschlauch. Das Item, das erhöht die Frequenz an Fässern in den Levels. Und das ist tatsächlich ein Faktor, der wirkt sich sehr positiv auf deine Überlebenschancen, auf deinen Run aus, weil du mehr Power-Ups hast in den Levels, mehr Chancen, unverwundbar zu sein. Das ist extrem wichtig. Und so 2, 3 von diesen Wasserschläuchen solltest du mithaben. Die sind halt dreieckig, also die haben so ein 3 Kacheln über Eck. So ein kleines L. Und das ist manchmal ganz schön knifflig irgendwie einzubauen. Insbesondere, weil du nicht ein Item mit dem anderen vertauschen kannst. Du darfst Gegenstände nur aufnehmen und umherrücken auf andere freie Felder. Und das macht es manchmal extrem knifflig, überhaupt den richtigen Platz zu schaffen. Dazu kommt, dass in diesem Spiel jeder Spielcharakter sich zu Beginn seines Runs ein Spezialitem auswählt, so eine Art Banner. Dieses Banner hat in der Regel, eigentlich immer, einen Synergieeffekt, der so Adjacency-Boni hat. Es kann dann zum Beispiel ein 2 Felder langes Item sein, wo jedes Item, das nebendran liegt, jede Waffe, die daran angrenzt, mehr Angriffsgeschwindigkeit bekommt. Beispielsweise pro Nahkampf-Power. Und dann willst du also auch, ne, möglichst viele Waffen an dieses Item angrenzen lassen, ne? Und wenn wir uns vorstellen, das ist ein 2 Kacheln großes Item, also hast du maximal 6 Waffen, die daran angrenzen können, weil das Ding sozusagen 6 Nachbarfelder hat. Aber die musst du dann auch jeweils so arrangieren, dass die auch wirklich praktisch nur mit der kleinsten Seite dran angrenzen, dass noch Platz für die anderen Waffen ist, und schon qualmt dir das Gehirn. Gleichzeitig bist du auch noch irgendwie gierig, ne? Und willst jeden einzelnen Slot deines Inventars füllen, bevor es in die nächste Runde geht. Und dann baust du dir sozusagen alles voll mit irgendwelchem Schrott, nimmst dir den Platz zum Umbauen, praktisch zum Puzzeln. Ja, du brauchst ja praktisch ein paar Leerkacheln, um überhaupt hin und her zu schieben. Und das ist ein ganz wunderbares Getüftel. Dafür, dass es, ne, weiß ich nicht, bloß so maximal 20 Runden von so ungefähr einer Minute sind, bin ich immer wieder erstaunt, dass ich 35 Minuten für einen Durchgang brauche.
Ja.
Also, dass ich locker um die Hälfte der Zeit im Inventar verbringe.
Ja, und noch der Moment, der auch möglich ist, wenn man dann da vor seiner Truhe sitzt und dann links so irgendwie, weiß ich nicht, eine güldene Axt eingeblendet bekommt. Was ich dann auch immer wieder hatte, war, dass ich dann auch wirklich mich nochmal ganz neu kennengelernt habe und dann entgegen aller marktwirtschaftlicher Weisheit einfach alles verkauft habe, nur um diese geile Axt reinzukriegen. Also okay, es ist doch nicht zu spät, es war schon Runde 12, aber wenn wir jetzt nochmal richtig Glück haben, auch dann nochmal ein paar Äxte finden, das ist eine kluge Entscheidung. Und sowas ist dann auch immer schön für sich selbst. So diese Verlockung einfach, den Scheiß zu verkaufen und Platz für eine coole Waffe zu bekommen, das ist schon ganz nett.
Das ist ja auch der große Reiz an Spielen dieser Art, ne? Vampire Survivors, Protato und so weiter, dass da hier, du kriegst ja so ein kondensiertes Metagame. Das eigentliche Action-Gameplay des Spiels, das ist zwar auch skillbasiert, aber das ist total stumpf und dumm. Ja. Macht das Spiel nicht gut. Das ist nett inszeniert, das ist so diese Pflicht, die du zwischen den eigentlichen Highlights des Spiels zu erfüllen hast. Und wirklich das Gameplay des Spiels, das eigentliche ist das Inventarmanagement und der Shop. Und das finde ich irgendwie ganz witzig, dass in anderen Spielen wie dem Diablo, da bist du wirklich Wochen bis Monate unterwegs und triffst genauso viele interessante so Entscheidungen, was den Charakterbild angeht, wie in einer Runde von einer halben Stunde in so einem Spiel. Weil du die ganze Zeit im Zeitraffer einen Rollenspielcharakter entwickelst. Dem Fall halt mit einem relativ seltsamen, schrulligen, leicht bescheuerten System. Aber das ist auch irgendwie bekannt, ne? Wir kennen dieses Problem. Aus Resident Evil und anderen Spielen sagt der Fucker, fuck, ich will die Schrotflinte mitnehmen. Was mache ich denn jetzt? Soll ich Heil-Items wegtun? Nein, ich kann keine Heil-Items wegtun und so weiter. So ähnliche Probleme hast du hier auch. Es gibt viele Items, die haben Nachbarschaftsboni, ne? Diese eine Sichel, die ordentlich Lifesteal hat und extra Lifesteal, aber nur, wenn sie nicht an eine Waffe angrenzt, die auch Lifesteal hat. Also muss man die irgendwie in eine extra Nische packen, weg von den anderen Lifesteal-Waffen. Dolche, die mehr Schaden haben, je mehr Dolchen sie dran liegen und so weiter und so fort. Es gibt auch Waffen, die machen mehr Schaden. Je mehr Kills du damit machst oder kriegen dadurch mehr Angriffsgeschwindigkeit, die gilt es sozusagen sehr früh auszurüsten und niemals wegzulegen. Es gibt die Möglichkeit, Waffen zu upgraden oder einfach zu verkaufen, wenn du im Shop dieselbe Waffe in einem höheren Item-Level findest. Es gibt so viel Zusatz-Items, die deinen Run dramatisch verändern, meistens mit positiven und negativen Effekten. Ne? Mehr Life-Leech, aber dafür weniger Vitalität, mehr Rüstung, aber dafür weniger Bewegungsgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Es ist total irre. Du wirst komplett bescheuert. Und dazu gibt's auch noch unglaublich viele Charakterklassen mit auch noch grundverschiedenen Archetypen, wo du später auch noch mehr verschiedene von diesen Bannern freischaltest, die im Inventar liegen und diese Angrenzungseffekte auslösen. Das ist absolut irre. Das macht dein Gehirn kaputt. Das ist wirklich furchtbar. Furchtbar im Sinne von, das kann man gut finden. Ich bin langsam ausgebrannt.
Ja. Apropos, bevor es soweit kommt, noch eine Frage auf dem Weg dorthin. Und zwar, wie ist es denn mit dem Balancing? Was ist denn da so deine Einschätzung? Weil ich habe ja, also das ist, was ich bisher gesehen habe, da habe ich ganz stark den Eindruck gewonnen, zum einen der Rogue, die, glaube ich, direkt die zweite Figur, die man freischalten kann, der dann außerdem noch startet mit Fernkampfwaffen. Das ist so ein starker Anfangsbild, der vor allem dann, wenn man auch später weiterhin auf Fernkampfwaffen geht, also Armbrust und hier Wurfdolchen und so, das erschien mir im Vergleich zum Krieger, der vorher, den ich viel mit so Nahkampfwaffen ausgestattet habe, das macht es plötzlich sehr viel einfacher für mich. Und das würde mich mal interessieren, zumal auch vor dem Hintergrund, dass die Entwickler, ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll, aber die haben jetzt in einem Steam-Update ganz ungewöhnlich ein Google-Dokument geteilt, in dem sie die Community darum gebeten haben, direkt in das Dokument reinzuschreiben, welche Klassen sie zu stark finden und welche Waffen und so weiter. Es wirkt so.
Das zeugt doch einfach davon, dass sie noch nicht so wirklich viel Erfahrung haben.
Ja, das stimmt schon. Aber wie schätzt du das denn ein? Also ist das ein Spiel, wo du sagst, das ist schon rund so oder kann man das auch leicht exploiten oder wie oder was?
Das ist halt, wie viele Spiele dieser Art, auch so eine Fleißgrube. Es gibt ja so ein Meta-Freischaltsystem. Du schaltest neue Klassen, neue Subklassen, neue von diesen Bannern und auch generell neue Ressourcen frei, indem du Challenges erfüllst, Achievements. Und da gibt's jede Menge davon. Achievements ohne Ende. Ich habe hier irgendwo die Liste. Habe ich. Also sowas wie, ne, schaffe 25 Etagen, ohne ein einziges Mal zu dodgen. Ja. Schaffe 5 Etagen, ohne ein Level-Up währenddessen zu erhalten. Schaffe so und so viele Etagen, ohne Schaden zu erhalten. Oder mach 1000 Schaden oder erhalte 1000 Schaden. Oder füge insgesamt 4000 Elementarschaden aus und so weiter und so fort. Da gibt's auch in der Spielwelt auch einen Ort, wo man sich all diese Achievements anschauen kann, und mit diesen Achievements kriegst du zum einen eine Meta-Upgrade-Währung freigeschaltet, die kriegst du auch später in den Runs, auch wenn du nicht erfolgreich bist, und kannst damit eben praktisch deine Stats boosten, die Gesundheit, dein Glück, also einfach die Statuswerte, mit denen du in den Run gehst, boosten. Das hilft generell so, dass Fleiß und Grinding durchaus dafür sorgt, dass du immer besser wirst und auch später die höheren Schwierigkeitsgrade angehen kannst. Und das schaltet eben auch neue Charakterklassen und die ganze Breite des Spiels frei. Hier bin ich gerade dabei, so ein bisschen an der Scheibe kleben zu bleiben und nicht mehr voranzukommen, weil es mir einfach irgendwie die Motivation ausgeht, weil es eben ein unglaublich gleichförmiges Gameplay per se ist. Ne? Ich weiche Gegnern aus und meine Waffen erledigen den Rest und hoffentlich ist mein Bild gut. Und gleichzeitig ist es durchaus nett. Ne? Nett, es ist nicht super, aber es ist durchaus nett, immer wieder mal so eine Runde zu starten und sich so ein bisschen durchzupuzzeln und zu hoffen, vielleicht komme ich ja diesmal auf irgendeine völlige Imba-Geschichte. Ne? Da ist ja noch offen, dass ich irgendwie Lifestyle auf 60 bringen muss. Vielleicht versuche ich mal die Challenge und baue mir irgendwie einen krassen Lifestyle-Bild. Und hier das Achievement, wo ich da meine Reichweite auf Maximum bringen muss, habe ich auch noch nicht gemacht. Dann schnappe ich mir mal einen meiner Fernkämpfer, vielleicht einen Magier oder auch so, wie du gemeint hast, den Rogue, und guck mal, wie das da aussieht. Und es macht auch echt Spaß, alle verschiedenen Waffen mindestens einmal probiert zu haben, denn die sind schön unterschiedlich. Ne? Du hast ja kleine Waffen, ne, die 4 Steine groß sind, wie zum Beispiel so eine Armbrust. Das ist so ein, wie bei Tetris, dieses Tetromino, wie hießen die Dinger? Weißt du das noch?
Nee, ne? Tetrapack.
Nein, okay.
Ich werde nicht helfen können. Ich habe gedacht, dann mach ich wenigstens einen
Gag. Die kleine Armbrust, die ist winzig klein im Inventar, die macht aber auch nicht so viel Bums, egal welchen Item-Level die hat. Aber wenn du zum Beispiel so eine große, schwere Armbrust hast, die verbraucht halt irgendwie gleich mal 6, oder es gibt irgendwie einen Dreizack, der verbraucht 7 Inventarplätze. Und das ist auch nur eine Waffe, aber die ist halt dann gleich stärker. Die hat gleich einen richtig krassen AOE, die hat ein ganz anderes Angriffsmuster, was einfach viel besser ist beispielsweise, ne? Wenn du von Gegnern umringt bist, dann macht es vielleicht nicht Sinn, dass du nur Dolche hast, sondern brauchst vielleicht auch noch ein paar Sensen im Gepäck. Das ist witzig, das Ganze auszuprobieren, und da steckt durchaus viel Spieltiefe und viel Experimentierfreude dran, aber das ist halt auch, warum sollte ich das tun? Und das ist halt etwas, das mein erster heftiger Flirt mit Spielen wie dieser Art, das war halt Vampire Survivors, da habe ich mir diese Frage sehr, sehr spät gestellt. Was tust du hier eigentlich? Weil letztendlich fühlt sich das doch immer gleich an. Je mehr Spiele dieser Art ich spiele, desto schneller komme ich an den Punkt, wo ich mich frage, warum machst du das eigentlich? Ich habe diese Progression in einem anderen Geschmacksrichtung halt auch schon 3, 4, 5 Mal durchgemacht in anderen Spielen dieser Art. Es huckt mich einfach nicht mehr so sehr.
Ich habe mir die Frage auch gestellt. Ich habe das echt als Moment gehabt, obwohl ich es ja noch nicht mal so viel gespielt habe wie du, aber wenn man dann da so sitzt und dann schaut man auf den ersten Leveln, vor allem auf den ersten Floors, seinem Charakter zu, wie er mit seinen fliegenden Waffen da diese ersten anfänglichen Gegner super leicht erledigt, und ich muss mich nicht mal bewegen zu Beginn. Das ist keine Kritik, sondern so funktioniert das eben. Das ist diese Anlaufzeit.
Gibt auch ein Achievement.
Genau. Ja, sehr gut. Und dann sitze ich da, weißt du, und sehe so in der Spiegelung des Breitbildmonitors, wie ich da einfach nur auf diese Figur starre, die ich nicht mal bewegen muss in den ersten Level. Das war so der Moment, wo ich mir dachte, eigentlich ist es doch Quatsch, was ich hier mache. Und ich habe auch überlegt, woran das liegt, weil bei Vampire Survivors bis heute habe ich das Gefühl da nicht. Ich glaube, weil das Spiel, also diese Spielformel, die neigt dazu, für mich zumindest, irgendwann einfach dann egal zu werden, weil man muss ja wirklich dann, also ich bin auch nicht bereit, mich da in diese Zahlenwerke einzuarbeiten. Ich ziehe den Spaß aus dieser unmittelbaren Befriedigung. Numbers go up, cool. Das ist so, was ich möchte. Und bei Vampire Survivors habe ich als diesen Bonus, der mich da immer wieder reinholt, ich mag ohne Witz diese Grafik. Ich mag die Pixelgrafik, die sieht man nicht so häufig. Ich finde das einfach cool, das ist erfrischend auf eine Weise. Ich spiele das gerne immer mal wieder. Und diese eigenes Geschmäckle, das fehlt God of Weapons in meinen Augen. Und ein Weg wäre gewesen, wahrscheinlich ist es zu spät dafür, aber wenn das Ding total gory gewesen wäre, stell dir mal vor, die ganzen Gegner da in ihrem süßen Look, die würden explodieren, Körperteile absäbeln. Absolut. Das klingt jetzt martialisch, aber wir alle wissen, Gore hat einen gewissen Schauwert. Du, dann würde ich das aber regelmäßig spielen. Einfach nur, weil man dann dazu guckt, wie diese kleinen Comic-Ärmchen durch die Gegend fliegen. Das ist toll. Aber so ist es so ein bisschen, Es ist so, es ist der Inbegriff von abgestandenem Wasser. Es sättigt den Durst, ne? Aber es macht keinen Spaß.
Genau, nee, ich möchte brechen in die Gegner schlagen. Ich möchte, dass mein Charakter da vielleicht eine Schrotflinte als Waffe
so,
hat.
So, jetzt sind wir.
Und dass dann praktisch alle Zombies in diesem Kegel in die Richtung, wo er schießt, einfach praktisch im blutigen Staub verdampfen. Und dann vielleicht noch die Unterkörper zwei Schritte gehen, bevor sie umfallen.
Exakt.
Das wäre gutes Spieldesign. Und das ist, ja, genau, bei dieser einen Minute, wo ich wirklich gerade was leisten muss, also von Skill her, obwohl das auch nicht so viel ist, mein Skill nützt mir auch nichts mehr, wenn mein Bild schlecht ist. Und wenn mein Bild richtig gut ist, dann brauche ich auch kein Skill mehr. Deswegen ist das auch eher so, es ist auch irgendwie ein Smoke and Mirrors, da wird ja auch bloß was vorgegaukelt, dass die Illusion von Mitspracherecht und irgendwie Interaktivität. Ich laufe da halt eine Minute im Kreis, weiche Gegnerangriffen aus und versuche so viel möglich von den Gegnern wegzumähen und möglichst viele Bonuskisten, Fässer wie möglich zu öffnen. Ja. Das ist einfach nicht so doll. Insbesondere, weil es eben so eine komische Comic-Grafik ist, die so ein bisschen wahllos wirkt vom Gegnerdesign und auf relativ dunklen, langweiligen Levels. Und das ist mit das große Problem vom Spiel. Das ganze Inventarmanagement-Ding, das finde ich reizvoll. Das habe ich, das ist so schön. Und das macht wirklich, das ist Spiele dieser Art, die kitzeln ja so bei uns dieses Tüftelige. Wie kann ich das minmaxen? Ja? Wo ist hier die versteckte Mechanik? Wo sind hier die Synergien? Das ist nett. Und auf die Art und Weise, ich habe auch schon andere Spiele dieser Art gespielt. Ich glaube, das ist etwas, das werde ich nicht mal mehr zu einem aber warum mitnehmen, weil ich da komplett dran abgeprallt bin. Das wurde im Forum empfohlen. Ich weiß gar nicht, ob als konkrete Empfehlung oder einfach nur in einem oder als Bio-Prototype. Ich glaube sogar, das habe ich als Privatnachricht geschenkt bekommen. Das ist auch eins dieser, das ist eher Vampire, ein Survivors-Spiel, das ist eher Vampire-Survivors ähnlich, aber da hat man dann eben irgendwie einen kleinen Mutanten und man muss dann einzelne DNA-Bestandteile miteinander kombinieren und die haben halt links und rechts verschiedene Anflanschmöglichkeiten und ergibt so kann man dann eben all seine Angriffe auch noch modifizieren und muss sozusagen da so ein Puzzlespiel betreiben. Und ich hatte zu keiner Sekunde Bock auf diesen Scheiß. Das hat mich nur frustriert und ich habe überhaupt keinen Spaß mit dem Spiel gehabt. Nein, so nicht. Aber Tetris spielen, ne? So ein bisschen Inventar-Tetris, das kenne ich ja schon zur Hälfte. Da bin ich ja schon halber Profi drin. Und da kann ich mir nicht die Blöße geben, da jetzt davon abzuprallen. Da hat es noch eine große Vielfalt an Waffen, was interessant ist. Es hat sehr interessante Möglichkeiten, gerade weil in den späteren Levels, in den späteren Floors sozusagen, tauchen dann Items auf, die alles ein bisschen auf den Kopf stellen, die große Boni mit sich bringen, auch mit großen Nachteilen. Ja, also rot markiert und wo man sich denkt, holy shit, mache ich das jetzt wirklich? Oh, gehe ich jetzt voll auf Vitalität, aber büßt dafür unglaublich viel Rüstung und Bewegungsgeschwindigkeit ein und sowas. Aber ich könnte es machen. Ich habe die richtigen Stats dafür und oh, das ist schön. Und es ist halt gleichzeitig ein Gefühl, was ich schon oft hatte. Mhm. Und das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass sich dieses ganze Survivor-Genre langsam so ein bisschen abnutzt. Ne? Wir spielen heute auch nicht mehr jeden Tag Battle Royale. Ja? Es geht immer voran mit dem Geschmack und der Mode in Games. Es gibt immer neue Trends. Ich habe das Gefühl, langsam ist dieser Markt übersättigt. Ich fand's super witzig, jetzt dieses zu spielen, weil es eben so ein bisschen kurios und schräg ist. Aber langsam der Reiz, der sich zu oft wiederholt, den nimmt man nicht mehr wahr. Das kennt jeder, der sich mal richtig hart mit Parfüm einsprüht. Eine halbe Stunde später riecht er das nicht mehr, aber seine Umwelt immer noch. Und irgendwie geht's mir gerade so mit diesem Genre. Und das tut mir leid, das jetzt anhand von God of Weapons festzustellen, aber ich glaube, es ist soweit.
Dann wiederum kostet's nur 4,99.
Ja, stimmt auch wieder. Wenn das nächste dieser Art um die Ecke kommt und irgendwie in einem geilen GIF, ja, sich bewirbt bei mir. Ja. Und das sieht irgendwie geil aus. Wir stellen uns mal vor, das ist wieder so eine Zombie-Geschichte, wie ich sie gerade skizziert habe. Das GIF zeigt die Schrotflinte, wie sie einfach nur eine große Bresche in Zombie-Massen. Und dann sagt ihr noch die Steam-Page dazu hier, 100 verschiedene Waffen, 1000 Zaubersprüche, endloser Spielspaß, 2,50 Euro, Klick. Ey, ohne Geil. Scheiß. Jetzt, wo der Döner so teuer geworden ist, ja, dann ist ja sogar ich habe ja meine Fakio-Grenze immer so am Dönerpreis bemessen, ja. Könnte sich sogar noch mehr Freiheiten rausnehmen.
Ohne Witz. Also, ich glaube, wer da draußen eine Mittagspause hat, hat auch einen Grund, God of Weapons zu kaufen und zu spielen. Das ist so mein Fazit, mit dem ich hier rausgehen würde.
Ja, ich meine, die Leute sind ja auch zufrieden. Als Mittagspausenspiel für so einen schnellen, hirnlosen Run ist das ganz okay. Es ist nicht perfekt. Also ich muss sagen, wirklich sagen, die große Schwäche ist der Action-Teil. Und auch der Inventar-Puzzle-Teil ist nicht perfekt. Aber der ist witzig. Der ist einzigartig und das ist schon mal echt cool. Innerhalb dieses Genres ist das was wert. Und und ich habe es auch damals zum Launch dafür noch weniger Geld ich saß da, sah das bei Twitch. Hab das angeschaut, da hat gerade der Streamer irgendwie ein Bild gehabt mit ganz, ganz vielen Wurfsicheln oder nee, Wurfbeile, ganz genau, Wurfäxte. Und die sind da so rumgesichelt, schwarmmäßig und der meinte irgendwie, ja, Synergie, Synergie, Synergie. Und ich dachte, oh, bin auf Steam gegangen. Oh, ist ja weniger als ein Döner, zack.
Also ich wünsche mir für das Genre jetzt als nächstes tatsächlich den nächsten Evolutionsschritt und zwar, dass man jetzt sagt, alles klar, der nächste Schritt für dieses Genre ist, jetzt geht's um die Figuren, die früher immer die Waffen getragen, die sind jetzt diese großen Faktoren, die man verändert und ihr habt direkt auch einen Pitch und zwar frühmorgens, ne, kann man unsere Hauptfigur, die lebt im Jahr 2023, kann man mit verschiedenen Dingen ausrüsten, was in den früheren Spielen die Waffen waren, sind jetzt sowas wie, keine Ahnung, Pausenbrot, Geld für die Mittagspause und vielleicht noch ein gutes Parfüm. Und dann beginnt der Run, indem man die Figur dann losschickt in den Tag und dann guckt man quasi der Figur dabei zu, wie sie diesen Tag erlebt und dann merkt man auch, okay, ich habe mich fürs Pausenbrot entschieden, scheiße, der Kollege raubt mich aus. und so weiter und so fort. Und dann ist der Tag vorbei und die Runde ist hoffentlich überlebt, geschafft, beendet. Und dann hat man die Möglichkeit für den nächsten Tag wieder neue Items auszurüsten und zu gucken und zu hoffen, dass der nächste Tag auch wieder gut gehen wird. Finde ich toll, vielen Dank. 4,99 € übrigens.
Okay, nee. Nee, Dom. Wo ist da der Gore? Ja, wo sind da die Gegnermassen, die man platt macht? Ohne Scheiß. Es gab ja auch im Rahmen dieses Steam Next Fests, dieses Demo-Party, die jetzt im Sommer stattfand, da war doch auch dieses First-Person-Shooter Vampire Survivors Clone. Also ein Survivor-Spiel. In Ego-Ansicht, wo dann immer mehr Waffen praktisch kreisrund um deinen Bildschirmrand angeordnet wurden. Ja, so praktisch wie so in so einem Comic, dass sozusagen 20 Vampire Hunters heißt das, dass so 20 Waffen am Bildschirmrand in die Mitte ragen. Da habe ich auch die Demo gespielt, das habe ich nicht mehr erwähnt bei unserem Podcast darüber, weil es einfach nur hundserbärmlich langweilig war.
Oh je.
Weil dieses Spielprinzip funktioniert als Ego-Shooter einfach mal nicht. Es gibt viele Möglichkeiten, dieses Pferd aufzuzäumen. Nicht alle funktionieren. Ich bin gespannt, wie es damit weitergeht. Ich kann mir vorstellen, weil ich bin ja auch nur so ein kleiner Edgelord, der hier zu Hause hockt und über Spiele urteilt. Aber das Schöne an Videospielen ist, dass sie einen immer wieder überraschen. Auch bevor Vampire Survivors war mir gar nicht klar, dass A, Spiele dieser Art Spaß machen können und B, dass sie erfolgreich sein könnten und C, dass sie halt mich bis spät in die Nacht hervorragend beschäftigen. Und ich bin mir sicher, da werden auch in Zukunft einfach Ideen realisiert werden, von denen ich da sagen werde, hier Halleluja. Und da wird es Heilsbotschaften geben meinerseits. Ich werde euch verkünden, dass ein Engel herabgestiegen ist und uns mit einem neuen Spiel
ohne Witz, ich sag's,
beschenkt hat, aber das wird, keine Ahnung, welches diese Spielart sein wird, keine Ahnung, ob das im AAA-Bereich sein wird oder eben ein rotziges 2-Euro-Spiel und das ist schön und darauf freue ich mich.
Workplace Survivor, ich sag's dir, der Name ist auch schon.
Nein, das nicht, aber ich sag mal dazu, also hier God of Weapons ist okay. Kann sich jetzt wieder hinsetzen von der Tafel, hat nicht alle Gleichungen richtig gelöst, kriegt eine 3. Ja?
Eine gute 3. Ja? Wir haben ein neues Wertungsspektrum gefunden, da freue ich mich ja ganz besonders.
einfach eine 3. Schulunterricht, Mann, also einfach nur so, kriegt eine 3. Man kann auch ein bisschen rumdiskutieren, 3+, hat sich aber auch mündlich, hat ein bisschen genuschelt, hatte die Hosen, die Hände in den Hosentaschen, hat Blickkontakt gemieden. Also das geht besser, aber das war schon Mathe.
Ja. Naja, da haben wir wieder was Schönes rausgesucht für die Leute. Also, kauft's eher nicht.
Ja, man kann das kaufen, das ist das Schöne daran. Ich würde jetzt keine dringende Empfehlung geben, aber das ist innerhalb eurer persönlichen Fuck-You-Grenze selbst abzuschätzen. Bei euch die 5 € locker sitzen, fuck it, klar, probiert's aus. Wenn ihr jetzt da reicht's wirklich 30 Sekunden Gameplay anzuschauen, konkret aus diesem Tetris-Teil, wenn euch das genauso hookt. Das sind wie diese Mobile-Gaming-Ad, Werbung, ne? Wo simple Puzzles gezeigt werden, die irgend so ein großer Fingercursor falsch löst. Die sind ja auch dazu gedacht, dass du da sitzt und sagst, nein, ich weiß es doch, ich bin so klug, ich weiß es besser, lass mich ran. Und genau diesen Effekt hatte eben das Tetris-Gameplay in wirklich beim Zuschauen für mich. Ich hab gesehen, ich will das selber machen. Ich habe sofort gesehen, das will ich, nee, lass mich, ich will damit rumfummeln. Das sieht aus wie etwas, das Spaß macht, mal rumfummeln, lass mich ran. Und dann waren die 5 Euro weg. Und das ist echt hervorragend. Und diesbezüglich hat das Spiel seinen Hook ganz, ganz tief drin in meinem Stammhirn. Und das geht euch vielleicht auch so. Und dann lasst es einfach zu. Was verliert ihr, ja? Heutzutage ist es ein Preis von einem Fassbier in der Kneipe oder einem Döner. Weniger also als ein Döner. Ja. Und das sind, gut, dass die Inflation noch nicht bei den kleinen Indie-Spielen angekommen ist. Da können wir hier noch praktisch, ne? Unser Geld, das zukünftig immer weniger wert wird, in Spiele umwandeln, die zeitlose Klassiker sein könnten.
Hast du schön gesagt.
Ja. Ja. Nee, liebe Leute, das ist jetzt ein bisschen aus dem Off, dieses Spielethema, aber ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben und auch nochmal ein bisschen metamäßig über dieses ganze Genre und diesen Reiz sprechen konnten, weil ich finde es schon irgendwie bizarr, wie viel Spielzeit ich jetzt in den letzten 2 Jahren in sowas gesteckt habe. Und wie wenig in diese großen AAA-Spiele. Und ich schäme mich nicht. Ich schäme mich kein bisschen.
Ja, also was soll ich dazu noch sagen? Bei mir wird es bleiben als Mittagspausenspiel. Dafür wurde es, glaube ich, auch so ein bisschen gemacht. Und damit bin ich sehr glücklich. Aber um Gottes Willen, ich würde es jetzt nicht hier am Wochenende mit mir einschließen und sagen, so, und jetzt verbringen wir mal richtig viel Zeit miteinander.
Für mich ist es so ein Podcast-Spiel, aber es ist nicht perfekt, weil ich immer wieder den Podcast ausblende, während ich mich konzentriere.
Ja, sehr gut. Mhm.
Aber ich glaube, so viele solche Spiele hat jeder von euch, ne? Wo man sich denkt, naja, kann man nebenher was laufen lassen und 2 Stunden später, hä? Naja, ihr lieben Leuten, ich hoffe, diesen Podcast jedenfalls habt ihr euch angehört und nicht währenddessen irgendwas gespielt, was euch dann doch mehr beschäftigt hat, als ihr es wolltet. Also ich hoffe, es war Starfield oder irgend sowas Seichtes, wo ihr einfach einen Ton ausschalten konntet und hirnlos ballern. obwohl Starfield hat viel zu viel Story, um so gespielt zu werden. Ich weiß gar nicht, was ist denn ein gutes Podcast-Spiel?
Was spiele ich denn? League of Legends ist gut für Podcasts, weil es immer die gleichen Spielabläufe sind. FIFA natürlich, auch eine gute Idee, ne?
Echt, so solche Lean-Forward-Dinge. Ich spiele sehr gern Mechabellum und schaue währenddessen was. Aber auch selbst Mechabellum zieht mich gerne so sehr rein, dass ich alles ausblende. Wenn ich dann plötzlich...
Das spiele ich halt frühst. Da bin ich immer zu müde für irgendwas.
Ah, das ist ein Gute Morgen. Mechabellum ist das Gute Morgen-Spiel und God of Weapons das Mittagspausenspiel.
Ich hatte ganz kurz mal reingewechselt. Warhammer 40k, dieses, wie heißt es denn?
Ach,
das... Genau, Darktide, nicht Wormtide, sondern Darktide, habe ich jetzt mal als Guten Morgenspiel gespielt. Da habe ich gedacht, das ist der schlimmste Morgen der Welt. Mutanten schreien, der Imperator verlangt, irgendwelche Aliens knabbern an meiner Kniescheibe und das früh um 8 Uhr. Ich habe Herzfehler bekommen, also das war nix. Aber naja, Mann, ich rotiere so ein bisschen durch.
Sehr gut.
Gut.
Sehr gut.
Anderer Podcast, da rutschen wir jetzt fast schon rein.
Ja. Das ist eigentlich schön, so Ritualspiele.
Guten Morgenspiele. Ja, oder Ritualspiele.
Das könnte ein schöner Thread sein, ja? Oder wie wär's, wenn ihr gar keinen Thread zu God of Weapons im Forum macht, sondern einfach mal eure Spielerituale aufschreibt? Denn das interessiert mich, denn passt God of Weapons halt super in so ein Ritual rein. Das ist das perfekte Mittagspausenspiel, da hat Dom schon recht. Ich spiele sowas eher abends, wenn ich noch nicht ins Bett will, aber auch kein neues, richtig großes Spiel mehr anfangen will. Ja. Dann kann man das wunderbar portionieren mit Spielen dieser Art, auch Roguelites, sowas wie Slay the Spire und so weiter. Das geht echt super. Ach, schön. Das ist vielleicht ein schönes Metathema, das macht vielleicht auch Spaß zu diskutieren. Das können wir machen im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Das auch nur existiert, genauso wie diese Sendung, wegen euch, ihr lieben Unterstützer, Unterstützerinnen. Wir lieben euch dafür, dass ihr uns erlaubt, das zu tun, worauf wir Bock haben. Sowas zum Beispiel. God of Weapons finden, uns direkt reinsuchten und nachher drüber sprechen. Und das machen wir halt so viel lieber als ernster, langweiliger und anstrengender Arbeit nachzugehen. Danke, dass ihr uns das ermöglicht, denn ihr unterstützt unser Projekt zu 100%. Dadurch sind wir unabhängig, dadurch können wir wirklich die Themen machen, auf die wir Bock haben, die uns interessieren, und das ist einmalig, das ist traumhaft. Klopft euch bitte selbst auf die Schulter, auch in meinem Auftrag, und fühlt euch gut und habt einen wunderbaren Tag. Wir hören uns in einem der nächsten Podcasts wieder. Bis dahin.